Der Philosoph Wilhelm Schmid hat ein Buch über Unglücklichsein geschrieben. Damit will er der Glückshysterie in unserer Gesellschaft etwas mehr Realität entgegensetzen. In seinem Buch solidarisiert sich der Autor mit den Unglücklichen. Er widmet es ihnen und gibt darin praktische Tipps, mit der Melancholie fertig zu werden. Im Gespräch mit Miro Ruff erzählt Philosoph Schmid, wie der moderne Glücksbegriff die Menschen ins Unglück treibe, welche Rolle die Seele dabei spielt und was seine Reaktionen auf sein Buch sind.
Ja, Herr Schmid, Sie haben ein Buch geschrieben über das Unglücklichsein. Der Duden definiert Glück neben anderen Bedeutungen auch als ein Zusammentreffen besonders günstiger Umstände. Stimmen Sie mit dieser Definition überein?
Das ist nur ein Teil des Glücks. Da handelt es sich um das Zufallsglück, das wir nicht beeinflussen können, sondern das fällt uns zu. Das sind günstige Umstände, die entstehen und die wir dann erkennen und nutzen oder nicht erkennen und nicht nutzen. Aber Glück ist natürlich noch viel mehr.
Etymologisch betrachtet stammt das Wort Glück ja von dem mittelalterlichen Wort Gelücke ab, was den zufälligen Ausgang einer Angelegenheit im günstigen, aber auch halt im ungünstigen Sinne umfasst. Heute ist diese zweite Auslegung ja kaum mehr bekannt. Woher rührt diese Reduzierung des Glücksbegriffs?
Ich nehme an, das geht zusammen mit dem Versuch in der modernen Welt, überhaupt alle Dinge positiv zu gestalten und Negatives möglichst auszuschalten oder, wenn das nicht geht, auszublenden. Ist ganz deutlich zu sehen im Umgang mit dem Tod. Nachdem er nicht auszuschalten ist, kann man ihn wenigstens ausblenden. Also man sieht zum Beispiel keine Totenwagen mehr durch die Gegend fahren. Der Tod wird vor den Menschen versteckt. Oft wird er den Menschen sogar verheimlicht, denen, die ihn betreffen.
Ist die generelle Definition von Glück überhaupt möglich? Ist Glück nicht etwas sehr Subjektives, Persönliches?
Glück ist zweifellos was sehr Subjektives und Persönliches. Aber das gilt nicht für das Zufallsglück, denn alle Menschen kennen das Zufallsglück. Und da geht es nicht um Subjektivität, sondern um die Frage, was fällt mir zu, was ist günstig für mich. Aber für jeden Menschen gibt es so etwas. Die einen finden zu wenig. Selten gibt es Menschen, die finden, dass ihnen zu viel Glück zuteil wird. Das betrifft aber nur das Zufallsglück. Sehr subjektiv ist natürlich das zweite Glück, das Wohlfühlglück. Das insofern sehr subjektiv bestimmt ist, weil jeder Mensch für sich selber wissen muss, was tut mir gut. Mir tut zum Beispiel eine Tasse Espresso gut. Es ist nicht schwer, sich die Tasse zu beschaffen. Und dann habe ich dieses Wohlfühlglück. Das ist für einen anderen Menschen was anderes, aber jeder Mensch hat ein Wohlfühlglück für sich persönlich. Insofern, der Inhalt selbst ist subjektiv bestimmt, aber dass es um Wohlfühlglück geht, das ist doch allgemein für alle Menschen.
Sie schreiben auch, dass der moderne Begriff von Glück habe die Menschen systematisch ins Unglück getrieben. Darin liege ja eigentlich die Tragik des Glücks. Wie meinen Sie das genau?
Naja, heute kommen Sie ja sozusagen an keiner Ecke mehr vorbei, ohne zu hören und zu lesen. Die Schlagzeilen springen Sie an, wie Sie glücklich werden, wie Sie noch glücklicher werden, was Sie alles für Ihr Glück tun können. Gestalten Sie Ihr Glück und so weiter und so fort. Da muss man sich doch, komisch vorkommen. Also offenkundig, alle Welt handelt nur noch vom Glück. Es geht nur noch um Glück im Leben. Und jeder findet für sich subjektiv natürlich, in meinem Leben ist das ja aber nicht der Fall. Offenkundig im Leben von allen, aber nicht in meinem Leben. Und so beginnen die Menschen daran zu leiden, dass sie kein Glück in ihrem Leben haben, was im Einzelfall gar nicht so stimmt. Und indem sie nach dem Glück suchen, werden sie unglücklich, weil ihnen natürlich immer zu wenig zuteil wird gegenüber dem, was sie sich vorstellen.
Sie haben es gerade schon angesprochen, über Glück wird extrem viel geschrieben, geredet. Reden wir nun über das Unglücklichsein. Was hat Sie bewogen, Ihr Buch so wörtlich der Anerkennung und Ehrenrettung und Ermutigung der Unglücklichen jeder Gesellschaft zu widmen und sich diesem Thema anzunehmen? Gab es da vielleicht auch bei Ihnen ein Schlüsselerlebnis?
Ich glaube, die meisten Menschen haben schon eine Ahnung davon, was Unglücklichsein ist. Das kommt einfach mal über einen Menschen. Das sucht sich niemand aus. Insofern ist es völlig sinnlos, Menschen Vorwürfe zu machen, dass sie nicht glücklich genug sind, dass jemand vom Unglück oder Unglücklichsein heimgesucht wird. Das obliegt nicht der freien Wahl. wenn jemand eine Arbeitsstelle verliert, wenn jemand eine Beziehung verliert, wenn jemand einen Menschen überhaupt verliert, wenn jemand einen Misserfolg hat und so weiter. Es gibt so viele Anlässe, dann ist es normal menschlich, sich unglücklich zu fühlen. Und ich glaube, dass es dann am besten tut, wenn man sich vor Augen führen darf, das ist Bestandteil des menschlichen Lebens. Das ist nicht ungewöhnlich, sondern das ist ziemlich normal, dass sowas geschieht. Dass ich selbst solche Erfahrungen auch gemacht habe, das versteht sich von selbst.
Was ist Seele für Sie und welche Rolle spielt sie beim glücklich bzw. unglücklich sein?
Die Seele spielt für mich überhaupt und in meiner Arbeit immer stärker eine zentrale Rolle. Ich bin fest entschlossen, diesen Begriff in die Diskussion zurückzuholen. Im alltäglichen Sprachgebrauch ist das kein Problem mehr. Im alltäglichen Sprachgebrauch sprechen Menschen nach wie vor von Seele und seelisch. Aber im wissenschaftlichen Sprachgebrauch ist das überhaupt nicht der Fall. Da ist die Seele schon seit Jahrzehnten sozusagen zur Persona non grata geworden. Die findet nicht statt, die gibt es quasi nicht. Das scheint mir komisch zu sein, da bin ich überzeugt davon, da fehlt eine ganze Dimension des menschlichen Lebens. Entscheidend ist natürlich, sich Gedanken darüber zu machen, welche Dimension des menschlichen Lebens. Ich kann dafür keine Wahrheit beanspruchen, aber es gehört zu den Aufgaben von Philosophen, ins Offene hineinzudenken, um überhaupt etwas wieder, themenfähig zu machen. Und da ist meine Überlegung zu sagen, unser Körper, der ist offenkundig Materie, aber Materie für sich selbst bewegt sich nicht. Also etwas muss hinzukommen, um diese Materie in Bewegung zu setzen. Das kann ja wohl nichts anderes sein als Energie. Könnte Seele der Raum dieser Energie sein, die uns belebt und in Bewegung setzt? Die Gegenprobe, wenn wir mal vor einem toten Menschen stehen, dann stehen wir vor einem kompletten Körper und trotzdem geschieht nichts mehr mit diesem Körper. Der spricht nicht mehr, der blickt nicht mehr, der bewegt sich nicht mehr. Was ist geschehen? Die Energie ist aus ihm verschwunden. Wohin ist sie verschwunden? Eins scheint mir sicher zu sein, nicht ins Nichts.
Ist das auch der Grund, weswegen Sie jetzt auch wegen Ihrem Buch und Ihrer Thesen von einigen Autoren kritisiert werden? Zum Beispiel von dem Wissenschaftsjournalist Stefan Klein, der Ihnen romantische Illusionen von Unglück vorwirft. Was entgegnen Sie ihm?
Ja, ich kann das nicht restlos bestreiten, dass das romantische Illusionen sind. Ich bin nicht im Besitz der Wahrheit. Vielleicht ist Herr Klein in diesem Besitz. Aber ich mache mir nur Gedanken. Und wenn diese Gedanken für andere Menschen plausibel erscheinen, dann ist da vielleicht mehr dran als nur eine Subjektivität. Dass ich selbst ein Romantiker bin, das möchte ich nicht in Abrede stellen. Ich bemühe mich aber darum, Romantik lebbar zu machen. Nicht nur für mich selbst, sondern auch für andere. Lebbar wird sie dadurch, dass wir uns stärker auf Pragmatik des alltäglichen Lebens einlassen. Und das heißt in Bezug auf Glück und unglücklich sein, es ist nicht sinnvoll, die Menschen glauben zu machen, sie könnten ein Leben allein nur im Glück führen. Pragmatik sagt uns, es gibt unglückliche Zeiten und die können wir besser bewältigen, wenn wir sie von vornherein anerkennen in ihrem Wert und in ihrer Würde, und die können wir gar nicht gut bewältigen, wenn wir die wegmachen wollen, denn wir werden sie nicht wegmachen können.
Ein anderes Anliegen von Ihrem Buch war ja auch, die Bedeutung von Glück zu relativieren. Viel wichtiger im Leben, schreiben Sie, sei der Sinn. Viele moderne Menschen erhoffen sich im Glück den Sinn des Lebens, doch Glück kann den Sinn nicht dauerhaft ersetzen. Vielmehr sehen sie das verbissene Streben nach Glück als Indiz für Verzweiflung, die auf Sinnlosigkeit beruft, so schreiben sie. Jetzt frage ich Sie, wie findet man den Sinn im Leben und ist der Glück sozusagen oder das Unglück die Zeit, in der wir den Sinn des Lebens am ehesten suchen?
Natürlich, das sind die unglücklichsten Zeiten, in denen wir keinen Sinn mehr sehen. Unglücklich sein geht meistens mit Sinnlosigkeit einher. Und natürlich ist die große Frage, wie finden wir Sinn und wie finden wir Sinn wieder? Ich möchte fast sagen, nichts einfacher als das. Man muss es nur wissen. Sinn ist ganz offenkundig, soweit ich beobachte, Zusammenhang. Das klingt jetzt noch ein bisschen abstrakt, aber wenn wir das Wort Zusammenhang durch das Wort Beziehung ersetzen, dann wird das gleich ganz viel konkreter. Also immer dann, wenn wir in Beziehung treten, dann erfahren wir Sinn. Das beginnt schon mit sehr, sehr einfachen sinnlichen Angelegenheiten. Deswegen heißen die Sinne auch Sinne, weil sie Sinn stiften. Wenn wir in Beziehung treten zu einem Essen zum Beispiel und das sinnlich wahrnehmen und genießen, dann haben wir für die Zeit, die wir das Essen genießen, ganz sicherlich keine Sinnlosigkeitserfahrung. Ganz im Gegenteil. Und das lässt sich natürlich dann noch deutlich steigern, wenn wir in starken Beziehungen zu anderen Menschen sind. Das können die Beziehungen der Eltern zu den Kindern und umgekehrt sein. Das können die Beziehungen zu Freunden sein und erst recht natürlich die Beziehungen der Liebe zu einem anderen Menschen. Menschen, die in starken Beziehungen leben, empfinden keine Sinnlosigkeit. Das ist ein deutliches Indiz dafür, wo Sinn zu finden ist. Allerdings gilt heute unter modernen Bedingungen, Beziehungen stehen uns heute nicht mehr von selbst zur Verfügung. Um Beziehungen muss ein moderner Mensch sich bemühen, die muss er pflegen, die muss er zu bewahren suchen, anzunehmen, die seien einfach da, das kann ein böser Irrtum sein.
Arbeit sehen Sie ja als einen weiter wichtigen Ankerpunkt im Leben, wenn sie sinnvoll erscheint, wenn sie Zusammenhänge herstellt und gerne getan wird. Aber wie realistisch ist es, dass jeder Mensch Arbeit findet, die ihm wirklich als sinnvoll erscheint und die er gerne macht? Laut aktuellen Umfragen von Spiegel Online sind 23% der deutschen Arbeitnehmer haben bereits innerlich gekündigt, während 63% lediglich Dienst nach Vorschrift machen. Ist das nicht utopisch? Brauchen wir nicht ähnlich wie beim Glück ein neues Verständnis von Arbeit, gar ein neues Arbeitsmodell?
Ich kenne diese Zahlen und bezweifle sie nicht. Die decken sich mit dem, was ich selbst in Erfahrung bringe. Ich bin ja sehr viel unterwegs und treffe mit sehr vielen Menschen zusammen, auch in Betrieben, und kann das insofern nur bestätigen. Ich wünsche mir zweierlei. Einerseits muss sicherlich etwas passieren von der Gesetzgebung her. Ich bin ein großer Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens und verspreche mir davon, dass das die Arbeitsverhältnisse grundsätzlich ändern würde, wenn Menschen nicht mehr arbeiten müssten, sondern arbeiten dürften und könnten. Dann entsteht eine andere Beziehung zur Arbeit. Denn auch hier gilt, nur wenn wir in Beziehung zu dieser Arbeit sind, dann können wir Sinn daraus schöpfen. Und wenn wir in keiner Beziehung sind, ist die Arbeit sinnlos. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die ich mir sehr wünschen würde, wäre, dass Menschen sich das nicht antun, zu ihrer Arbeit in keine Beziehung zu treten. Denn sie schädigen keineswegs nur den Arbeitgeber, den sie möglicherweise auch treffen wollen, weil er so böse mit ihnen umgeht. Sie schädigen vor allem sich selbst. Sie verbringen Lebenszeit, und zwar nicht wenig Lebenszeit, mit sinnloser Zeit, in der sie keinen Sinn sehen. Das wirkt verheerend auf das eigene Leben zurück. Insofern würde ich sehr dafür plädieren, selbst wenn ich habe in meinem Leben auch viele Tätigkeiten ausgeübt, für die ich sehr wenig Geld oder gar nichts bekommen habe und wo ich dennoch immer versucht habe, was daraus zu machen, würde das jedem sehr, sehr anraten, auch wenn es eine lästige und schlecht bezahlte Tätigkeit ist, versuche dennoch in irgendeine Beziehung dazu zu kommen.
Sie kritisieren außerdem in Ihrem Buch die populäre Denkrichtung des Positive Thinking. Warum genau?
Naja, es nutzt ja nichts, um das mal so salopp zu sagen. Sagen wir mal, meine Frau macht mir Ärger, was ungefähr so häufig vorkommt, wie dass ich ihr Ärger mache. Und jetzt denke ich positiv, denn Ärger gibt es überhaupt nicht. Wie realistisch ist es, dass das dann so ist? Also ich halte sehr viel davon, die Umwelt, in der wir leben, realistisch wahrzunehmen. Wenn etwas positiv ist, dann ist es schön, dann ist es positiv, und wenn was negativ ist, dann ist es negativ. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir daran arbeiten können. Wenn ich mir ewig alles positiv rede, dann kann ich doch keine Verbesserung unternehmen. Ich bin relativ überzeugt davon. Die Schwierigkeiten, in denen wir gesamtgesellschaftlich und fast rundum auf der Welt sind heute, was finanzielle und wirtschaftliche Dinge angeht, die sind verursacht worden von haltlosem Positivdenken. Einige Experten wussten schon seit Jahren, dass da in den USA eine große Blase vor sich hin schwelt und irgendwann platzen wird. Aber die Positivdenker wollten es nicht wahrhaben. Geht schon gut. Es ist eben nicht gut gegangen. Es wäre besser gewesen, zur rechten Zeit negativ zu denken, sich zu sagen, da kommt nichts Gutes, um sich dran zu machen und das Problem aufzufangen.
Sie prognostizieren eine kommende einzigartige Epoche der Melancholie, in denen die Melancholiker eine entscheidende Rolle spielen könnten. Welche ist das?
Ich weiß es nicht, ob das so kommt. Ich bin kein Prophet. Ich versuche nur, das Gras wachsen zu hören und zu erspüren, wohin unsere Zeit geht. Und es scheint mir eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu geben, dass wir in eine Zeit reindriften, die uns sehr, sehr große Mühe machen wird und wo die ökonomischen Schwierigkeiten, in denen wir jetzt sind, vielleicht nicht wie in Deutschland, aber doch fast der Rest der Welt, gegenüber denen sich die ökonomischen Schwierigkeiten heute eher bescheiden ausnehmen. Die größeren und länger währenden Schwierigkeiten sind die ökologischen Schwierigkeiten, die Jahr für Jahr stärker auf uns zukommen werden und sich so anwachsen können, dass wir kein Land mehr sehen. Und dann wird die Melancholie um sich greifen. Und zugleich ist die Melancholie die Rettung. Denn Melancholie heißt, Menschen sind sensibel für das, was um sie herum geschieht. Sie stecken nicht den Kopf in den Sand, sie denken sich nicht alles positiv, sondern sie nehmen die Dinge wahr, wie sie sind und möglicherweise sehr problematisch sind. Das kann unsere Rettung sein.
Sie waren ja jetzt auch viel auf Lesereise mit Ihrem neuen Buch. Wie sind die Reaktionen?
Ja, die Reaktionen sind gegensätzlich. Die einen machen mir klar, dass sie sich ihr Glück von mir nicht rauben lassen. Als hätte ich jemals ein solches Unterfangen in Gang gesetzt. Ich gönne jedem sein Glück. Ich gönne auch mir mein Glück, soweit ich es haben darf. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass das Glück nicht 24 Stunden am Tag und nicht 365 Tage im Jahr da ist. Und was denn dann? Es ist ja nicht so problematisch, glücklich zu sein. Problematisch ist ja, mit dem Unglücklichsein nicht fertig zu werden. Und zum Glücklichsein können Sie 1000 Bücher kaufen. Und zum Unglücklichsein, die können Sie an einer einzigen Hand abzählen. Die anderen Menschen kommen, und das sind deutlich die mehreren, und sagen, danke dafür, endlich kommt einer und sagt das, dass wir nicht ständig diesem Glück hinterher hasten müssen.
Sie sind ja auch viel gereist in Ihrem Leben, hatten Gastprofessuren in anderen Ländern. Wie ist die Erfahrung dort mit dem Umgang mit Glück bzw. Unglück?
Das spielt in anderen Ländern überhaupt gar keine Rolle. Nicht in den osteuropäischen Ländern zum Beispiel, die ich in den zurückliegenden 10, 20 Jahren am meisten bereist habe. Die haben andere Probleme. Ich darf daran erinnern, dass das in unserem Land ganz genauso war. Meine Eltern hatten keinen Begriff, der Glück hieß. Das kam in ihrem Leben nicht vor. Nebenbei gesagt, das waren die glücklichsten Menschen, die ich jemals getroffen habe. Das ist ohnehin ein Verdacht, den ich auch habe. Am glücklichsten sind die, die darüber gar kein Wort verlieren müssen. Das Buch über das Glück, das ich geschrieben habe, das ist mittlerweile auch in China übersetzt worden. Und ich war dort auch 2 Wochen, um das Buch vorzustellen und habe dort bemerkt, dass die Menschen dort schier verrückter sind nach dem Glück als hier und sich darunter noch wahnsinnigere Vorstellungen machen als die Menschen hier. Kann nur hoffen, dass vielleicht doch viele mein Buch entdecken, um dann etwas gewarnt zu sein. Glück ja, aber Glück hat Grenzen.